Kennt dieses Ding jemand von euch? Mal die Hand hoch, wer dieses Ding kennt. Das ist eine sogenannte Nerf Gun. Mit diesem Geschoss kann man diese wunderschönen sanften, allerdings wenn man von nahe schießt, sind sie nicht mehr ganz so sanft, Stoffdinger schießen. Im ersten Gottesdienst habe ich mich nicht getraut zu schießen, aber jetzt sitzt die Jugend ja hier. Und es müsste eigentlich drüber schießen. Also man zieht hier an dem Ding. Falls nicht, sorry. Wenn ist es der Andi. Genau. Haben schon ein bisschen Druck drauf. Das ist aber nur Spaß, ne? Das hier ist ein bisschen weniger Spaß. Ein Freund von mir, mit dem ich auf der Bibelschule war, hat sich entschieden. Eigentlich wollte er Missionar werden, aber hat dann irgendwann den Ruf im Studium bekommen, er soll Polizist werden. Und dann bin ich mit ihm nach Hause gefahren und da hat er mir, das ist nicht genau die Waffe, aber hat mir die Waffe gezeigt. Und wir haben so in dem Zimmer das angeschaut und auf einmal fängt er an, das Magazin zu laden mit den Bullets. Er lädt und lädt und lädt und steckt irgendwann das Magazin dann in die Waffe rein. Und ihr glaubt nicht, was für ein Gefühl ich hatte. Mein Herz hat angefangen zu pochen ohne Ende. Ich hatte solch eine Angst, weil jetzt ging es um Leben und Tod. Ein falscher Moment und das Leben von uns wäre weg. Er hat es dann wieder rausgenommen, alles war okay, er hat es ja gelernt. Aber heute geht es in der Predigt auch um Leben und Tod. Und zwar um deinen Leben und um deinen Tod. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal in der Situation war, wo das Gewaltpotenzial so zugenommen hat. Vielleicht in der Schlägerei, vielleicht in einem Fußballspiel, wo auch immer, wo man richtig Angst bekommen hat, wo das Herz angefangen hat zu pochen. Das ist echt beängstigend. Aber zum Glück haben wir unseren Jesus, den Friedenfürst. So wird er uns ja vorgestellt, im Alten und im Neuen Testament. Selbst das Baby stimmt zu. Im Neuen Testament lesen wir, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen. So wird Jesus angekündigt von den Engeln. Oder Jesus in seiner Abschiedsrede sagt, Frieden lasse ich mit euch. Meinen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Jesus schenkt uns Frieden. In dem Alten Testament wird Jesus angekündigt. Er wird für uns sterben, sagt Jesaja, damit wir Frieden haben. Oder eine ganz bekannte Stelle in Jesaja, da sagt er, denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. So soll Jesus sein, oder? Derjenige, der uns Frieden bringt. Lass uns einen Blick in Matthäus 10, die Verse 34 bis 39 werfen. Ich bitte euch, zur Textlesung aufzustehen. Ich werde die Textlesung abschließen mit den Worten, dies ist das Wort Gottes und wer mag, darf antworten, gepriesen sei der Herr. Jesus spricht. Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf der Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ich bin gekommen, um den Sohn mit seinem Vater zu entzweien, die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Die eigenen Angehörigen werden zu Feinden. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer es aber um meinetwillen verliert, der wird es finden. Dies ist das Wort Gottes. Amen. Jesus' Worte sind irritierend. Sie sind unheimlich irritierend. Haben wir nicht gerade gelesen, dass Jesus derjenige ist, der Frieden bringt? Frieden zwischen Gott und Mensch und Frieden den Menschen, die Gott wohlgefallen, die Jesus nachfolgen. Jetzt scheint uns Jesus das genaue Gegenteil zu erzählen. Was bringt uns Jesus? Keine rhetorische Frage. Was bringt uns Jesus? Das Schwert. Wow. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen. Ich bin gekommen, das Schwert zu bringen. Für was steht hier Schwert? In der Parallelstelle in Lukas wird von Zwietracht geredet. Also etwas, was uns entzweit, was uns auseinandertreibt. Was wir ja auch in den Versen, in dem Vers 37 nachlesen können. Zwietracht. Das heißt Streit, Ärger, Stress, Hass. Etwas, das auseinandertreibt. Uneinigkeit, Zank, Auseinandersetzung. Das ist, was Jesus bringt. Und dass uns die Aussage irritiert, verwundert ja nicht. Unsere Jesusbilder sind etwas anders gestrickt. Wir haben es eben schon gehört. Wer kann sich übrigens noch erinnern, wie dieses Bild von Andreas Mang benannt wurde? Die bärtige Jesusfrau. Das war es gewesen. Und hier haben wir, was in den USA so ein bisschen am Kommen ist, ist es, oder am Kommen ist schon älter, Jesus is my homeboy. Jesus ist mein Kumpel. So wird Jesus oft dargestellt. Das sind unsere Bilder. Aber nicht nur uns verwirrt, was Jesus sagt, sondern auch damals haben seine Nachfolger nicht ganz verstanden, was er will. Deswegen sagt er Jesus, denkt nicht, ich sei gekommen. Denkt nicht, das heißt, die Jünger denken schon an was ganz anderes. Jesus dreht die traditionellen Erwartungen der Jünger einfach um. Ist euch mal aufgefallen, dass wenn Jesus in der Apostelgeschichte 1, nachdem er auferstanden ist und seinen Jüngern immer wieder mit ihnen spricht und zu ihnen kehrt und ihnen erscheint, gibt eine Frage, den Jüngern auf dem Herzen brennt. Jesus, wirst du jetzt das Königreich Israel wiederherstellen? Das ist die Frage Nummer 1. Was sie damit sagen wollen, Jesus, schmeißt du jetzt endlich die Römer raus? Jesus, machst du jetzt Frieden, jetzt hier in Jerusalem und in Israel? Das ist, was die Jünger bewegt. Sie haben falsche Erwartungen an Jesus. Jesus sagt, dazu bin ich nicht gekommen, zumindest noch nicht. Ja, Jesus bringt Frieden. Jesus bringt Frieden zwischen uns und Gott und zwischen denjenigen, die zu Jesus gehören. Aber wir sind hier in einem ganz anderen Kontext. Wenn wir Matthäus 10 lesen, sehen wir, dass Jesus in eine konkrete Situation hineinspricht. Jesus spricht hier zu den Jüngern, die in der Mission unterwegs sind. In Matthäus 9, am Ende, sagt Jesus noch, ihr seht, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Betet zu dem Herrn der Ernte, dass er Arbeiter schickt. Und die Jünger, nehme ich an, beten das auch. Und Matthäus 10, gerade ein paar Verse weiter, sagt Jesus, ihr geht. Ihr seid die Arbeiter. Und das gilt auch für uns. Wir erinnern uns an die Predigtreihe der Missio Dei. So wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch, sagt Jesus zu uns, heute. Wir befinden uns in dem Kontext der Mission. Und Jesus redet hier Tacheles. Jesus macht seinen Jüngern, Jesus macht uns nichts vor und wir sollten uns auch nichts vormachen. Jesus spricht Tacheles. Wir sollen, oder noch übertriebener gesagt, wir müssen mit Schwierigkeiten rechnen. Jesus ist vollkommen Realist hier. Entweder Friede mit Gott oder Friede mit der Welt. Beides geht nicht. Es gibt keine neutrale Zone. Entweder Friede mit Gott oder Friede mit der Welt. Keine neutrale Zone. Und Jesus lässt es aber nicht hier im Abstrakten stehen. Jesus wird ganz konkret und spricht auch aus eigener Erfahrung. Jesus geht genau dahin, wo es weh tut. Er geht in die Familie. Die Ängsten, die wir kennen, die Ängsten, die wir lieben, da geht Jesus rein und sagt, wenn du Vater und Mutter mehr liebst als mich, er geht in die Familie. Jesus ist zwar der Friedensbringer, ja, aber zuerst bringt er Streit und Opposition. Ein Prediger hat das mal so formuliert. Wo das Licht scheint, da muss die Dunkelheit weichen. Wo die Wahrheit regiert, da muss die Lüge fliehen. Wenn jedoch beides noch besteht, so haben wir einen großen Konflikt. Und ich nenne es mal so, wenn wir die Welt umarmen, wird sie uns das Messer hinten in den Rücken rammen. Das ist, was Jesus uns prophezeit. Was löst diesen Streit aus? Was ist es? Und das ist Vers 37. Jesus relativiert hier nichts. Jesus redet nichts schön. Er redet ganz deutliche Worte. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Es hat was mit Prioritäten zu tun, hat was mit Liebe zu tun. Das mehr als mich. Lukas in seiner Parallelstelle macht es noch überspitzter. Wer nicht bereit ist, seinen Vater und seine Mutter zu hassen. Mehr als mich. Ihr sollt mich mehr als alles andere lieben. Alle anderen haben sich hinten anzustellen. Jesus ist der Herr und sonst keiner. Er ist der Bestimmer. Bei uns in der Familie haben wir, ich habe ja 3 Söhne und die Eltern von uns kennen das. Sobald man mehrere Kinder hat, wird es immer schwierig, wer darf jetzt bestimmen, was gemacht wird heute. Ne? Was für Süßigkeiten werden gegessen? Gibt es Nachtisch? Wobei, da sind die Kinder sich einig. Was wird geguckt? Und es gibt immer Streit. Es gibt immer Streit. Also haben wir was eingeführt, was wir in den USA kennengelernt haben. Das ist halt, einer ist Child of the Day. Das heißt, das wechselt natürlich. Nicht einer ist immer Child of the Day, sondern das wird abgewechselt. Und der darf dann bestimmen, was passiert am Tag. Derjenige ist der Bestimmer. Jesus ist der Bestimmer. Er sagt, was abgeht. In der Gemeinde und bei uns im privaten Leben. Jesus hat das Sagen. Er fordert uns heraus, oder noch überspitzter, er verlangt von uns, ihm zu folgen und sonst keinem. Entweder Frieden mit Gott oder Frieden mit der Welt. Beides zusammen klappt nicht. Es gibt keine neutrale Zone. Das gilt übrigens auch für Ersatzfamilien, im Sportverein, bei den Lilien. Oder im Tennisverein oder im Schachclub oder wo auch immer ihr euch rumtreibt. Alle haben sich hinten anzustellen. Jesus hat Priorität. Die Frage, die du und die ich mir stellen muss, ist, wen liebst du? Wen liebst du? Solche Probleme kennen wir noch heute. Mir hat eine Professorin erzählt, die selbst messianisch-jüdisch ist, dass sie eine Person kennt, die jüdisch-orthodox aufgewachsen ist in der Familie. Aber der Sohn hat sich eines Tages zu dem Messias gewandt. Er ist Christ geworden oder messianischer Jude. Und dann haben die Eltern Folgendes gemacht. Sie haben eine offizielle Beerdigung gefeiert mit der jüdischen Gemeinde. Der Sohn ist für sie gestorben. Jesus treibt diesen Keil in die Familie. Und ich habe einen Missionar kennengelernt aus Österreich, der mir Ähnliches erzählt hat. Wo der Katholizismus so herrscht. Das ist nicht gegen die katholische Kirche, das sind die Traditionen, die da sind. Und da hat sich eine Tochter entschlossen, in eine evangelikale Gemeinde zu gehen. Die Reaktion war, des Vaters war, das Gewehr zu schnappen und auf seine Tochter zu schießen. Jesus bringt das Schwert. Jesus treibt einen Keil in die Familie, dort, wo es weh tut. Was genau ist dieses Schwert oder wessen Schwert ist es eigentlich? Es ist nicht das Schwert der Jünger. Das hat Petrus falsch verstanden. Im Garten Gethsemane. Als Petrus auf einmal das Schwert zückt, um Jesus zu verteidigen. Wie sinnlos eigentlich. Als könnte Jesus sich nicht selbst verteidigen. Und Jesus sagt, was machst du da? Das habe ich nicht gemeint. Es ist also nicht das Schwert der Jünger, sondern das Schwert gegen die Jünger. Es richtet sich gegen die Jünger, weil die Jünger sich zu Jesus halten. Jesus sagt uns in Johannes, wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Jesus ist der Eckstein, den die Bauleute verstoßen haben. Er ist den Juden ein Ärgernis und den Römern eine Dummheit. Jesus nachzufolgen heißt, mit Feindschaft zu rechnen. Paulus hat es auch mal so gesagt, und ich paraphrasiere hier. Jeder, der in einer ernsten Beziehung, mit Jesus leben will, wird verfolgt werden. Jeder, der in einer ernsten Beziehung mit Jesus leben will, wird verfolgt werden. Und ich frage mich mal ganz persönlich, da ich wenig bis gar keine Verfolgung überhaupt spüre in meinem Alltag, lebe ich wirklich eine ernste Beziehung zu Jesus überall? Nicht nur in der Gemeinde, auch auf der Arbeit, im Studium, im Büro. Bin ich wirklich radikal mit Jesus unterwegs? Es gibt keine neutrale Zone. Zu Jesus gehören heißt Opposition. Wir sind im Kontext der Mission. Auch wir sind im Kontext der Mission. Und Mission heißt auch Opposition. Wir stehen nicht über unserem Herrn. Warum meinen wir oder warum bilden wir uns ein, dass die Welt uns anders behandeln wird, als sie Jesus behandelt hat? Leben wir wirklich so eng mit Jesus zusammen, dass die Welt das sieht? Und diese radikale Nachfolge wird in den Versen 38 und 39 verstärkt. Das Kreuz auf sich zu nehmen, das ist keine flapsige Redensart, die wir so manchmal benutzen. Wie wenn man einen Chef hat, den man nicht so mag, das ist halt mein Kreuz, das ich zu tragen habe. Im ersten Jahrhundert kann man das nicht flapsig sagen. Das Kreuz auf sich zu nehmen, heißt den Verbrechertod zu sterben. Heißt was ganz Konkretes, die Scham auf sich zu nehmen. Das Kreuz auf sich nehmen, heißt Gottes Willen tun. Heißt Gottes Willen radikal umsetzen. Heißt radikale Nachfolge Jesu. Koste es, was es wolle. Hierzu eine kleine Geschichte aus dem 12. Jahrhundert. Es ist Jahr 1181. Der Sohn einer reichen Kaufmannsfamilie, jetzt haben wir, glaube ich, doch ein paar Italiener hier im zweiten Gottesdienst. Sind ein paar Italiener hier? Okay, ich hoffe, ich sage es richtig. Sein Name ist Giovanni Bernardone. Ein leichtes Nicken, okay. Sein Name ist Giovanni Bernardone. Und er wächst in dieser reichen Kaufmannsfamilie auf. Und er ist sowas von reich, die Familie, dass er jede Art von Party schmeißen kann. Partys mit Frauen und Alkohol und all seinen Freunden. Und das macht er auch. Und er lebt sein Leben so. Und eines Tages sagt er, ich gehe auch zum Militär und ich werde Offizier werden. Denn als Offizier kann ich mir noch mehr Ruhm einernten. Das Problem ist, er kommt in Gefangenschaft. Und so langsam verändert sich sein Leben. Und auf einmal will er nicht mehr Giovanni heißen, sondern benutzt seinen Zweitnamen, Francesco. Franziskus. Wir nennen ihn heute Franz von Assisi. Der Wandel gefiel dem Vater nicht. Der Vater wollte, dass der Sohn die Familientradition weiterführt, dass der Sohn das Gewerbe weiterführt, mehr Geld verdienen, noch mehr Ruhm für die Familie. Das hat der Vater sich vorgestellt. Aber der Sohn wollte nicht und die Eltern konnten es nicht verstehen. Der Vater versuchte vieles. Er hat ihn vor das Magistrat geschleppt, er hat ihn vor den Bischof geschleppt, um ihn anzuklagen und sagen, bring doch meinen Sohn endlich mal zur Vernunft, dass er auf seinen Vater hört. Und in diesem Streitgespräch, wo der Bischof anwesend ist, nimmt Franz von Assisi, nimmt seine Gewänder ab, legt sie sorgfältig zusammen und legt sie vor seines Vaters Füße. Und er sagt zu seinem Vater, bis heute habe ich dich Vater genannt. Ab heute weiß ich, was es heißt zu beten, Vater unser, der du bist im Himmel. Radikale Absage an seinen Vater. Sein Vater hatte ihm nichts mehr zu sagen. Jesus war der Bestimmer. Jesus ist der Herr. Und er hatte zu sagen, was Franz von Assisi zu tun hatte. Auch heute kenne ich Beispiele, auch hier aus der Gemeinde, wo Leute ihr Studium abbrechen oder ihre Promotion. Und sie waren ganz gut in Biologie und hätten da durchaus weitermachen können. Aber sie haben jemanden geheiratet und sie haben zusammen das Gefühl gehabt, wir sollen in die Mission gehen. Das gab Streit in der Familie. Ich kenne einen, der hat Jura studiert und war einer der Besten in seiner Klasse, aber hat den Ruf Gottes gehört, in der Jugend mitzuarbeiten, in einem Jugendwerk, in einem christlichen, und ist nicht in Richtung Jura gegangen. Das treibt einen Keil in die Familie, wenn wir Jesus nachfolgen. Jesus mehr lieben heißt ihm treu sein. Jesus mehr lieben heißt ihm gehorsam zu sein. Und die Frage ist, wen liebst du? Wen liebst du? In den Versen, die in dem Flyer noch abgedruckt sind, die ich euch nicht vorgelesen habe, 32 bis 33 und 40 bis 42, sehen wir ein Wechselspiel mit, wie wir uns mit Jesus identifizieren und wie Jesus sich mit uns identifiziert. Was ihr einen von meinem Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Als Saulus die Gemeinde in Damaskus verfolgen will und Jesus ihm entgegentritt, sagt Jesus nicht, Saulus, Saulus, was verfolgst du meine Gemeinde? Jesus sagt, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Jesus identifiziert sich mit uns. Wie gehen wir mit unseren Brüdern und Schwestern um? Wie gehen wir mit Leuten um, die uns vielleicht fremd sind, vielleicht hier nach dem Gottesdienst, vielleicht im Gottesdienst, auf der Arbeit, in der Schule, in der Uni, auf der Straße, Leuten, denen wir begegnen? Machen wir uns bewusst, dass wir Jesus begegnen, dass wenn wir jemandem was Gutes tun, dass wir Jesus was Gutes tun. Und wenn wir was verpassen, Gutes zu tun, haben wir es an Jesus selbst verpasst. Wahre Nachfolge heißt, sein Leben für Jesus zu geben. Einerseits heißt es, sich selbst verleugnen. Andererseits kann das durchaus bedeuten, dass wir unser Leben wortwörtlich für Jesus geben werden. Allein für die Gegenwart zu leben, heißt, die Zukunft zu verlieren. Das sagt Jesus in Vers 39. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Ich habe letztens eine Illustration gesehen und die hat mich sehr begeistert. Deswegen wollte ich sie euch mitbringen. Das Seil hier repräsentiert sozusagen das ewige Leben. Ja? Ich habe leider kein Seil gefunden, was ewig lang geht. Aber stellt euch einfach vor, es geht immer und immer und immer weiter. Das ist das ewige Leben. Und dieser kleine schwarze Futzel hier, das ist unser jetziges Leben hier auf Erden. Und wie oft machen wir uns Gedanken, was hier passiert? Oh, ich würde gerne noch ein schöneres Auto fahren. Ach, ich würde mir gerne das Haus kaufen. Ach, die Klamotten. Ach, noch mehr Filme gucken. Und wie oft machen wir uns Gedanken über das hier? Weil Jesus sagt, was ihr hier tut, das hat Auswirkungen auf das hier. Das ewige Leben übrigens fängt nicht an, wenn wir sterben. Das ewige Leben fängt an, wenn wir zu Jesus kommen. Im Hier und Jetzt. Und was wir im Hier und Jetzt tun, das hat Auswirkungen auf das hier. Mit was verbringe ich meine Zeit hier? Wofür spende ich so viel Energie? Für was lasse ich mich begeistern? Hier. Wen liebst du? Irgendwann werden wir alle auf unserem Sterbebett liegen. Alle von uns. Und ich habe noch nie von einem gehört, der gesagt hat auf seinem Sterbebett, ich wünschte, ich hätte noch mehr Filme geguckt. Ich wünschte, ich hätte noch mehr Zeit auf der Arbeit verbracht, mehr Geld verdient, etwas weniger Zeit mit den Kindern. Das wäre schön gewesen. Wir lachen. Die meisten wünschen sich, sie hätten ihr Leben sinnvoll gelebt. Und wir als Christen können unser Leben sinnvoll leben, wenn wir unser Leben voll und ganz Jesus geben und uns selbst verleugnen. Wir müssen uns vor Jesus verantworten. Wir werden irgendwann vor Jesus stehen. Und wir müssen uns für das Leben verantworten, was er uns geschenkt hat. Was machst du aus deinem Leben? Jesus ist der Bestimmer. Er ist der, der uns zu sagen hat, was wir zu tun und zu lassen haben. Die Frage ist, erlauben wir es ihm? Erlaubst du Jesus zu sagen, was du zu gucken hast, was du zu lesen hast, wie du deine Zeit verbringst, mit deinen Hobbys, deiner Arbeit, deiner Schule? Deiner Freizeit? Wenn wir bekennen, dass Jesus Herr ist, dann müssten wir das alles mit Ja beantworten. Mit einem Zitat von C.H. Spurgeon würde ich gern enden. Er hat gesagt, wer Frieden mit der Welt hat, der liegt im Streit mit Gott. Wer Frieden mit der Welt hat, der liegt im Streit mit Gott. Welcher Friede ist dir wichtiger? Amen.